Hier ist das Penta-Radio, die Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden, jeden Monat auf Coloradio und im Netz unter c3d2.de. Wir haben heute den 12. Februar 2022, wir sind also bereits in der zweiten Folge des Jahres 2022 angekommen, sehen jetzt so langsam das Ende des Winters vor uns stehen und mit mir zusammen dem Ende des Winters entgegensehen hier Mohl.
Hallo ihr Lieben.
Und wahrscheinlich noch tief eingeschnallt aus dem Penta-Radio Studio Ost ist Simon.
Hallo, für die letzten Tage muss ich ja auch Schmelzungserscheinungen vermelden.
Ja, es geht voran. Das ist wohl dieser Klimawandel, von dem wir immer reden.
Man nimmt es an.
Und mein Name ist Xyril. Wir haben ganz viele News. Mal gucken, ob wir überhaupt noch Zeit haben für irgendein Thema. Ich denke mal, es wird ganz viele News geben und dann schauen wir mal, wie sich das mit dem Platzverbrauch ergibt. Wir haben sehr viele Sachen hier am Anfang, die mit Google zu tun haben in irgendeiner Form. Also Google hatte sehr viel Erlebnis mit KI offenbar diesen Monat. Ich habe das hier, nachdem mir dann das Muster aufgefallen war, dachte ich so gedacht, wir können eigentlich gar nicht KI schreiben, weil es ist ja nicht wirklich künstliche Intelligenz. Ne? Es ist vielleicht auch nicht künstliche Dummheit, das ist vielleicht auch zu viel, aber ich habe eine adäquate Abwägung gefunden. Ich habe jetzt hier hinter das Wort KI davor und dahinter immer so ein Glitzer-Emoji gemacht. Und das ist jetzt quasi unser KI-News-Blog.
Na, ich würde das vielleicht jetzt vorschlagen, dass wir das so ein bisschen sächsisch ausreden, weil wir kommen ja hier aus Sachsen. Man nennt das einfach KI, wie Google-Intelligenz.
Ah ja, sehr gut. Genau, was hat denn die KI für uns so gemacht? Wenn von den Hörern hier jemand Besitzer eines Google-Pixel-Telefons ist, es gibt auch hier eine Liste von Modellen. Ich weiß nicht, ob das hier alle sind, aber Pixel 3 XL, 3A, 4, 4A, 5 und 6 Pro. Und man hat das Gerät bereits auf Android 12, dann sollte man vielleicht aufpassen, wenn man mit der Kamera einen QR-Code scannt, denn diese Kamera-App hat offenbar die URLs, die da in den QR-Codes drin stecken, ein bisschen kreativer interpretiert, als es eigentlich sein sollte.
So, ist das jetzt ein Android 12-Problem oder ein Google-Pixel-Problem?
Beides, also es ist wirklich nur in dieser konkreten Kombination. Also das ist irgendwie die Kamera-App, die bei dem Pixel dabei ist, die dann diese Barcode-Interpretation macht. Und in dieser konkreten Kombination hat sie dann Probleme, dass in irgendwelchen URLs zum Beispiel einfach Punkte weggemacht werden und solche Sachen.
Also scheint das sozusagen auch noch ein Problem von der Firmware der Kamera zu sein, sozusagen.
Nee, ich glaube nicht von der Firmware der Kamera selber, weil wie gesagt, wenn du dasselbe Telefon unter Android 11 betreibst, dann ist es ja kein Problem. Das ist halt wirklich irgendwie in der App ist in irgendeiner Form irgendwelche Logik drin, ne? Im Zweifelsfall KI, im Zweifelsfall was auch immer. Laut dem, was ich hier in dem Artikel an Hypothesen sehen konnte, der hier verlinkt ist, ist es wohl die Möglichkeit, dass es was zu tun hat damit, dass sie URLs verkürzen in der Darstellung, damit es auf den Bildschirm raufpasst. Da gibt es halt so gewisse Logiken, die da anwenden, dass sie dann so sagen, sowas wie das www-Punkt machen wir mal weg, das ist doch eh nicht so wichtig. Diese Logiken haben dann auch dazu geführt, dass dann die tatsächliche URL umgeschrieben wurde und nicht nur die angezeigt wurde. Was mich aber sehr schockiert hat an diese Meldung ist, dass ich mir diesen Artikel durchgelesen habe, wo der das hier versucht zu erklären und ich bin mir danach immer noch nicht sicher, was jetzt überhaupt das Problem sein könnte. Also ja, ich verstehe grundsätzlich das Problem, aber was irgendwie der Fehler sein könnte, warum sollte so eine App anfangen, irgendwie an diesem Text, der in dem QR-Code drin steckt, rumzumanipulieren? Das ist doch eine derart hirnrissige Idee. Wie würde ich denn als Programmierer überhaupt darauf kommen? Und
naja gut, auf der anderen Seite haben wir auch nicht so richtig verstanden, warum diese Scanner versucht haben, da Zeichen zu ersetzen. Also das war ja auch ein bisschen seltsam bei diesem Vortrag von Daniel.
Wir haben eigentlich beides verstanden.
Oder so?
Genau. Also es ist ganz trivial. Mach deinen Google Chrome Browser auf und schreib da oben eine URL rein. Wir alle als Nerds, bei uns fängt eine URL immer mit H an. Auf Deutsch HTTP oder HTTPS. Und gibt noch jemand FTP ein, dann bist du kein Nerd. Genau. Also der Punkt daran ist, dein Google Chrome nimmt dir dieses HTTP weg und verkürzt die URL. Das macht, glaube ich, fast alle Browser. Und wahrscheinlich werden die dasselbe hier versuchen. Warum die dann aber dort in ihren Expressions noch irgendwelche Punkte wegnehmen und dann da heiße at.co rauskommt statt heiße.at.co, das ist natürlich die Frage, aber ich würde einfach sagen, klingt nach falsch, nach irgendwelchen Quotes, die fehlen in den Regexp.
Das Problem ist doch, wenn sie sagen, machen so eine vereinfachte Darstellung, um das als Informationsanzeige zu machen. Also hier ist ein Code gescannt worden, der geht nach zum Beispiel ccc.de, ne? Und dann lassen sie halt das www weg. Mein Gott, dann sollen sie es halt machen. Aber dass sie dann auch die URL, in die aufgerufen wird, wo der QR-Code auch extra dafür da war, dass man sich eben nicht vertippt und eben nicht solche Fehler macht, sondern der QR-Code enthält ganz genau die richtige URL. Das ist mir einfach unverständlich.
Da habe ich Aversion, wenn der mir von meiner Subdomain irgendwelche Teile wegnimmt, das finde ich auch frech. Also ob das nur www.1 oder was auch immer, was zu meiner Subdomain, das ist ein essentieller Teil der Adresse. Also das finde ich jetzt nie so, wie du das gerade gesagt hast. Das ist mir egal, ob der jetzt www wegnimmt. Nee, das, auch das soll er bitte nie machen, weil das ein essentieller Teil der URL ist.
Ja, wenn du es dann aufrufst. Wenn der jetzt nur so eine Information ist, das ist ein Link, der geht zu MOL, anstatt zum Beispiel zu irgendeiner Exploit-Seite oder sowas, dann würde ich vielleicht sagen, es ist okay.
Nee, ist es nie, weil damit könnte ich ja schon wieder schlimme Sachen machen und irgendeine böse URL sozusagen dort erzeugen, wenn ich die Subdomains nicht anzeige. Ich habe teilweise bei mir im Netz Subdomains, die 5 Unterdomains haben, weil ich einfach das so nutze, wie das die ITF vorgesehen hat. War das die ITF? DNS, ja. Auf jeden Fall tut man ja sozusagen den Standort dann auch darstellen. Da gibt es dann sowas wie nextcloud.office.xyz.de. Und wenn der dann bloß xyz.de anzeigt, dann sagt das gar nichts aus. Und man könnte dann dadurch wieder schlimme Sachen mitmachen. Also ich erinnere an solche Sachen, E-Mails, wo dann irgendwie falsche Domains drinstehen und vorne steht dann DRL oder eBay oder was auch immer drin und der Mensch denkt dann, ja, ist ja eBay, kann ich ja draufklicken. Also da haben wir doch die letzten 10-12 Jahre draus gelernt, dass man sowas bitte nicht machen sollte.
Aber das kann ich auch genau wieder so als Gegenargument umdrehen. Ich kann als Angreifer einfach hingehen, wenn ich sage, meine Domain ist irgendwie einfach angreifer.de zum Beispiel und ich sage jetzt als nächstes sparkasse-dresden.angreifer.de und das ist meine Subdomain, die ich verwende. Pack das in den QR-Code rein und der unbedarfte Nutzer guckt drauf und sieht, ach ja, Sparkasse Dresden, okay. Das wäre genau wieder ein Argument, das zu kürzen auf nur die Domain, ganz am Anfang.
Nee, wir lernen daraus gar nichts zu kürzen, die ganze Domain anzeigen. Und wenn die Domain so lang ist, dass sie den Bildschirm umbricht, dann sehe ich ja schon als Benutzer, dass hier was Faules und Breches ab.
Naja, ich glaube eher, dass die Nutzer dann einfach durchwinken.
Da lernt man dann auch, dass man als Provider von wichtiger Infrastruktur einfach kurze Domains macht.
Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, ja. Also ich auch schon deswegen, weil man dann vielleicht gar keinen QR-Code braucht, sondern die Dinge einfach mal abtippen kann, ohne dann x wie viele Fehler zu machen.
Und ich meine, es gibt genug so Bitify oder sowas, wo man also selber als Firma einfach einen Shortlink machen kann, der dann auf irgendeinen Hintergrund weiter verlinkt. Also das geht schon.
Ja, das will ich aber auch nicht haben. Dann kann halt wieder der Shortlink-Dienst allen Traffic von irgendwelchen Kunden, die darauf gehen, dann abgreifen und sowas.
Ich rede ja nicht von dem Shortlink-Dienst. Ich kann mir das als Bibliothek auf meine eigenen Systeme selber hosten.
Ach so, gibt's. Ja.
Genau. Und dann halt deutschepunk.de/a375b oder was weiß ich. Genau. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Das wäre tatsächlich eine Idee, ja. Dann sind auch die QR-Codes nicht so, dass sie dann wie auf der ganzen A4-Seite wie ausgedruckt sind und trotzdem noch viel zu klein sind und so.
Na.
Das ist ja so eine Sache, die regt mich maßlos auf und da werde ich jetzt mal Namen nennen, ganz bewusst. Und zwar im Rundkino gibt es eine Pizza Hut-Filiale, wo ich ab und zu hingehe, weil die ein Mittagsangebot machen. Und ab und zu ernähre ich mich auch mal ungesund, das muss mal sein. Und die haben dort einen QR-Code von der Corona-Warn-App, damit man da einchecken kann, ne, wie das halt sein soll. Die haben den mikroskopisch klein auf eine Briefmarke gedruckt und dann auch auf so ein Papier, was wahrscheinlich, also auf so eine Plastikkarte, wahrscheinlich so, damit es halt nicht von dem nächsten Essensspritzer sofort irgendwie zersetzt wird, das Papier. Aber dadurch ist dieser Code am Ende so verschwommen, dass er von keiner App der Welt gescannt werden kann. Und ich habe das denen seit Monaten ständig gesagt. Ich habe versucht, irgendwie die auch natürlich irgendwie das Filialpersonal kann, sagt dann dazu, ja, können wir nichts machen, das kriegen wir halt so gestellt. Und ich habe da auch versucht, schon irgendwie über die entsprechenden Internetkanäle die Firmenzentrale zu erreichen und zu fragen, was das soll. Da kam immer keine Antwort drauf zurück. Also vielleicht irgendwie, wenn zufällig was jemand von Pizza Hut irgendwie hier zuhört, was soll das? Leute, macht doch bitte einfach mal einen ordentlich scannbaren QR-Code, das geht doch nicht an.
Aber Xyrl, wir haben doch letzte Sendung gelernt, wie man so ein QR-Code-Bombing macht. Druck dir doch einfach für die Filiale so ein Ding aus, klebt genau. Das dahin, so ein A4-Zettel, das kriegt nie einer mit.
Naja, das ist an jedem Tisch, das würde euch schon auffallen, wenn ich an jeden Tisch rumgehen würde.
Du musst halt mal ein bisschen öfter ungesund essen.
Genau. Also
nach 2 Wochen hast du das implementiert.
Also wenn ich nächsten Monat dann wegen Venenverkalkung ausfalle, dann wisst ihr, wer hier schuld war. Nur, dass das on the record ist.
Alles klar.
Die Frage ist, rufen wir jetzt gerade für eine Straftat aus oder nicht?
Wir verklagen dann Pizza Hut.
Eieiei. Also gut, ich sehe, wir sind schon sehr gut in unserem Vibe drin. Wir haben hier noch jede Menge andere KI, über die wir uns aufregen können.
GAI haben wir gesagt. Und die
GAI, genau. Die GAI beim Google Drive. Google hat ja auch einen Cloud-Speicher, wo man seine Dateien hochladen kann und dann kann man eventuell mal wieder drauf zugreifen, aber eventuell auch nicht, denn es kann ja sein, dass die GAI vom Google Drive das dann als Urheberrechtsverletzung erkennt. Wo ich mich jetzt auch schon als erstes gleich frage, warum ist das eigentlich für die überhaupt eine Frage, aber wahrscheinlich ja, es kann sein, dass es dann solche Sachen sind, die öffentlich zugreifbar sind, dass die dann gescannt werden nach bekannten Urheberrechtsverletzungsmaterial. Also nach irgendwie, dass da jemand sagt, ich lade jetzt einfach irgendwie die nächste Staffel von der aktuellen Hitserie hoch und gebe dann den öffentlichen Link rum oder sowas. Das könnte ich mir gerade so vorstellen, dass sie das tatsächlich irgendwie machen. Jedenfalls wurde hier dann in dem konkreten Fall auch bestimmte Dateien erkannt, die mit relativ großer Wahrscheinlichkeit vielleicht im formalen Sinne eine Urheberrechtsverletzung sind, weil sie tatsächlich in irgendwelchen Hitserien vorkommen, aber aufgrund deswegen, dass es nur ein Byte groß ist. Also da hat jemand einfach die Zahl 1 in einer Datei geschrieben und nichts anderes mehr und das war dann schon zu viel. Da hat die KI gesagt, nee, da darfst du jetzt nicht mehr drauf zugreifen.
Das hat schon mal jemand anders in der Datei geschrieben.
Aber ich meine, er hat ja noch 255 weitere Chancen. Also es kann schon sein, dass die anderen 255 sind dann halt nicht urheberrechtlich geschützt. Vielleicht hat sich ja jemand die Zahl 1 urheberrechtlich eintragen lassen.
Ja. Dann hoffen wir darauf, dass das entsprechende Patent oder so bald ausläuft.
Also merkt, benutzt nicht die Zahl 1, die wird euch...
Ja, ich habe ja hier auch so ein Beispielfoto verlinkt, wo jemand das gezeigt hat. Hat hier die Dateien, wo man in der Dateiliste auch gleich sehen kann, wie groß die jeweils sind. Also 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte. Und man sieht da schön die Flaggen, wo das halt markiert wurde als urheberrechtlich geschützt. Und man sieht hier, wie die Datei, die nur die Zahl 1 enthält, die ist gefährlich, die... Eins mit dem Zeilenumbruch dahinter ist auch gefährlich, aber die Zahl 1 mit dem Zeilenumbruch wie unter Windows, mit dem Carriage Return und Newline dahinter, die ist okay. Also Windows-Zeilenenden sind offenbar das Mittel der Wahl, wenn man dem Google-Filter entgehen möchte.
Tja, ist jetzt wieder die Frage, warum die KI da rumspinnt. Da würde ich ja auch gerne mal Spekulationen hören, was denn da schief geht bei sowas. Und bekommen wir eine Google-Kalypse oder sowas und merken, dass uns jetzt das ganze Zeug langsam auf die Füße fällt? Dieses ganze KI-Zeug?
Ich glaube mal, ich sehe noch nicht kommen, dass das irgendeinen Effekt hat tatsächlich, weil, naja, was soll das für einen Schaden verursachen für Google? Ne? Das ist ja das Thema, was wir schon öfter besprochen haben. Sobald halt sowas wie so ein Urheberrechtsfilter irgendwie notwendig wird, was ja auch im Kontext von der Copyright-Direktive der EU zum Beispiel eingeführt wurde oder zumindest jetzt also vorgeschrieben sein wird, sobald das ein nationales Gesetz übergeht. Und in diesem Kontext, wenn sowas halt gefordert wird, dann ist es immer die einfachste Option für das entsprechende Unternehmen, halt einfach zu viel zu blocken, um sich halt dadurch des Risikos einer Anklage zu entziehen, weil da irgendwas vielleicht durchgekommen sei. Und dass dann halt irgendwie ein einzelner Kunde halt irgendwie ein Problem hat, naja, was soll er denn machen? Ne? Wo soll er denn sonst hingehen, wenn nicht zu Google? Dafür ist denen ihre Marktmacht schon beträchtlich.
Ja, richtig, aber was lernen wir als Gesellschaft daraus? Also eigentlich darf sowas nie vorkommen, weil das echt, das kann Software komplett kaputt machen, das kann gesellschaftliche Systeme kaputt machen. Also ich bin da schon dem Ganzen extrem kritisch gegenüber und das sollte auch eigentlich relativ schnell von Google behoben werden. Also ich verstehe das als Kinderkrankheit, aber wenn das längerfristig da ist, macht mir das Sorgen für unser Zusammenleben.
Also ich glaube, Google ist jetzt auch schon, wie lange gibt's die jetzt? 25 Jahre? Ich glaube, irgendwie mit Kinderkrankheiten kommen die hier nicht mehr durch. Zumindest bei uns nicht. Was ich ja besonders dystopisch fand, ist in dieser Mail, die hier auch verlinkt ist, weil es kommt dann halt so eine Benachrichtigungs-E-Mail von der Google KI, dass die Datei halt gesperrt wurde. Und da steht dann halt hier als Erklärung, some features related to this file may have been restricted. Thanks for helping Google keep the web safe. Also danke, dass Sie Google dabei helfen, das Internet sicher zu behalten. Was natürlich ein derartiger triefender Propagandaspin ist, das ist ja unfassbar. Und dann natürlich noch als finale Notiz, a review cannot be requested for this restriction. Also man hat überhaupt gar keinen Anspruch in irgendeiner Form darauf, dass das vielleicht nochmal einer Prüfung unterzogen wird. Also da ist Google einfach Richter und Henker in einer Person, beziehungsweise die Google KI halt.
Na, das ist ja genau das, was mir wirklich Sorgen macht. Wir sind halt wirklich schon auf die, also irgendwie auf Snow Crash jetzt aus. Also wir haben wirklich Konzerne, die einfach ihre eigene Gesetze haben und also es macht mir wirklich Sorgen. Also das Internet ist kaputt. Also immer mehr fällt da irgendwas zusammen. Also ich weiß nie, wie das weitergeht. Also ich bin da echt, stark deprimiert deswegen. Weil was soll man gegen sowas machen? Also hat sich Google dazu wenigstens geäußert jetzt, nachdem das laut wurde und offen wurde?
Nee. Google äußert sich zu sowas grundsätzlich nicht. Das, also eventuell, wenn man irgendwie in einem richtigen Tech-Forum aufschlägt und zufälligerweise irgendjemand findet, der auch bei Google arbeitet, in einer anderen Abteilung vielleicht, dann kann der vielleicht mal wie in der internen Firmen-E-Mail mal nachfragen und vielleicht wird das dann in einzelnen Fällen irgendwie wieder behoben. Aber dass Google auf sowas eingeht, habe ich in jüngerer Vergangenheit noch nicht gesehen.
Aber sollten wir da jetzt nie auch in so einem Moment gesellschaftlich, also dafür haben wir ja eine Judikative, uns kümmern, dass sich da irgendjemand da einfach mal auch Google ans Bein pisst für sowas, weil das geht doch nie. Google kann sich doch nie einfach die Zahl 1 unter den Nagel greifen. Also das ist ja so.
Naja, Google hat halt nach den aktuellen Gesetzen halt Vertragsfreiheit. Ne? Die können halt in ihre Regeln reinschreiben, was sie wollen. Und das wird sicherlich irgendwo in den Geschäftsbedingungen stehen, dass sie allen Kram einfach sperren können ohne Vorankündigung. Und das nutzen sie halt hier an der Stelle aus. Was halt der tatsächliche Hebel wäre, wäre sowas wie der Digital Markets Act, dass man Google hier als Gatekeeper definiert durch die Marktmacht, die sie haben und dadurch zu weitergehenden Regeln verpflichtet. Das ist ja auch was gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Siehe dazu die aktuelle Folge vom
Logbuch Netzpolitik.
Beziehungsweise ich glaube schon jetzt die vorangegangene Folge. Die Folge 420 Digitalisierungsfehler, die können wir gerne dazu verlinken, wo es darum geht, was da auf EU-Ebene zurzeit an durchaus positiven rechtlichen Entwicklungen geplant ist und wo dann auch die Lobby versucht, dagegen anzukommen.
Also es ist noch nie alles verloren und ich hoffe, dass ich dann aus meiner Depression noch wieder rauskomme.
Apropos Depression, wir haben noch mehr Google-Meldungen. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob wir die hier erwähnt hatten. Wenn, dann wird es schon einige Folgen her sein, weil es war so Anfang letzten Jahres, kam Google mit zu einem Vorschlag heraus, aufgrund dessen, dass sie angesagt haben, im Google Chrome soll es keine Third-Party-Cookies mehr geben. Was heißt das? Eine Cookies hat jeder schon mal so ein bisschen gehört mittlerweile, so über die letzten 20 Jahre. Das sind irgendwie kleine Dateien, die der Browser auf der Webseite ablegt, auf Betreiben der Webseite hin, um Zustand zu speichern zwischen verschiedenen Webseitenaufrufen. Also ein klassisches Beispiel ist halt sowas wie irgendwie der Login, die Login-Information oder der Warenkorb, den man hat. Und das wurde natürlich zweckentfremdet, sage ich jetzt mal, zum vollumfassenden Nachverfolgen und Tracking von allen möglichen Webseitenbesuchern, teilweise halt auch über Seiten hinaus, dadurch, dass man eben solche Third-Party-Cookies haben kann. Also ich bin auf einer Webseite und dort ist ein Element eingebunden, was auf einer anderen Webseite liegt, zum Beispiel irgendwie so ein unsichtbares kleines Bild von irgend so einen Codeschnipsel von Google oder Facebook. Und das Ding setzt dann halt diese Third-Party-Cookies und liest sie dann aus und kann dann eventuell auch sehen, wie der Mensch, der gerade vorhin hier irgendwie auf der Webseite von der Tagesschau war, der ist jetzt hier auch beim Spiegel und so ergibt sich dann mit der Zeit dann irgendwie ein vollumfassendes Profil davon, wo sich diese Person bewegt hat im Cyberspace, im Internet. Und das ist offensichtlicherweise eine Sache, die man nicht haben will. Deswegen ist das Betreiben von verschiedenen Seiten gewesen, das einzuschränken. Solche Seiten wie zum Beispiel der Firefox-Browser, die wollen sowas gerne loswerden, weil sie halt sich den Datenschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Dass Google sich das auch auf die Fahnen schreibt, hängt halt hauptsächlich damit zusammen, dass sie es eigentlich gar nicht brauchen. Sie haben ja eh schon den Browser, den alle Leute verwenden, nämlich den Google Chrome. Und dementsprechend können sie jetzt auch dieses technische Mittel abschalten, damit keine Konkurrenten die Möglichkeit haben, solche vollumfassenden Profile zu erstellen, wie sie es mit ihrem eigenen Browser machen können, den die Leute sich freiwillig installieren. Nun ist natürlich klar, wie wenn es halt die Third-Party-Cookies weg sind, müssen halt trotzdem die ganzen Werbetreibenden irgendwie an die Informationen kommen, die Google sammelt. Wie machen sie das also am besten? Letztes Jahr war dann der Vorschlag namens FLOC, Federated Learning of Cohorts. Da war so die Idee, dass mit irgendwie in irgendeiner Form, ich habe das White Paper nicht genau gelesen, deswegen kann ich es auch nur so ganz kurz zusammenfassen, dass die Webseiten ein verteiltes KI-System bauen und KI natürlich auch wieder ein Sternchen hier, KI. Und dadurch die Nutzer so ein bisschen in Gruppen einteilen. Und dann ist man halt nicht als Nutzer komplett nackig und komplett gläsern und direkt einsehbar, sondern man ist dann vielleicht in so eine Gruppe eingeteilt, die dann insgesamt so vielleicht 2000 Leute umfasst. Und innerhalb derer sei man dann anonym und deswegen sei das dann besser.
Ich erinnere mich, das war der Moment, wo wir alle unsere Apache und Nginx-Configs angepasst haben und diese Flex mitgesendet haben, die dann sagen, ich möchte nicht geflockt werden.
Ja, genau. Also da wer da einen Server betreibt und da datenschutzmäßig interessiert war, der war da schon hinterher, das gleich auszuschalten, damit zumindest dann von diesen Seiten nicht Informationen in den großen Datensammeltopf reingerührt werden. Aber das Proposal, dieser Vorschlag war natürlich trotzdem problematisch, denn was ja auch ein wesentliches Problem ist bei dem Tracking, und das haben wir besprochen in unserer Folge zur personalisierten Werbung im Oktober, wenn ich richtig erinnere, dass das ja auch dazu verwendet werden kann, wenn man solche präzisen Nutzerprofile hat, um Nutzer zu diskriminieren. Also zum Beispiel kann man dann sehen, hier kommt irgendwie der Nutzer an, schaut sich hier gerade meine Mietwohnung an, aber das ist eigentlich irgendwie dieser Mensch gehört zu einer Ethnie, die ich eigentlich gar nicht haben möchte in meiner Nachbarschaft, also zeige ich mir jetzt einfach die Wohnung als nicht verfügbar an oder als verfügbar zu einem fünffach höheren Preis oder sowas, ne? Und dann wird er dadurch von alleine vertrieben. All solche Sachen wären natürlich auch wieder möglich mit dieser automatisierten Kohorteneinteilung. Deswegen kam Google jetzt mit einem neuen Vorschlag raus. Der nennt sich Topics API. Und da ist die Idee, dass diese Kohorten, die wir bei dem alten Vorschlag automatisiert gebildet werden sollten, durch so quasi ähnliches Verhalten, dass es diese nicht mehr gibt, sondern stattdessen gibt es so Themen, die von Google vordefiniert sind und die natürlich sehr sorgfältig von den Google-Ingenieuren genau so definiert werden, dass es eben keine Diskriminierung möglich ist. Also man hat halt keine Kategorie von wegen, der Mensch ist irgendwie, hat eine schwarze Hautfarbe oder der Mensch ist irgendwie Jude oder sowas, sondern man würde dann eine Kategorie haben von wegen irgendwie kocht gerne asiatisch oder interessiert sich für Fußball oder solche Sachen.
Manchmal frage ich mich ja, ob bei Google überhaupt noch Menschen am Sagen sind oder ob das schon die KI ist, die diese Vorschläge immer wieder macht, weil das natürlich an sich schon immer wieder doch relativ tief in irgendwelche, ich will jetzt die Menschenrechte, aber schon auf jeden Fall Datenschutzrechte reingreift und die da irgendwie immer übersehen werden.
Also ich sehe es ja immer, wenn zum Beispiel diese Fundamentaldiskussionen über Werbung auftauchen in den Tech-Foren und dann die Leute auftauchen, die mit Werbung Geld verdienen. Ich bin, nach dem, was ich da sehe, absolut überzeugt davon, dass diese Leute glauben, dass sie tatsächlich einen guten Dienst für die Menschheit leisten. Und das glaube ich hier an der Stelle auch. Die Leute, die bei Google da sitzen und sich so einen Kram ausdenken, die glauben wirklich, dass sie die Welt damit besser machen. Dass das dann sagen, hey, dann sind endlich die Third-Party-Cookies weg und so weiter. Und dann ist endlich hier guck mal, dann haben wir auch Diskriminierung gleich noch abgeschafft und überhaupt.
Und kannst du sagen, wie das jetzt, also es sind jetzt diese vordefinierten Kategorien und die werden jetzt nicht mehr durch KI erzeugt. Ja, aber wie wird jetzt entschieden, welches Topic ich zu sehen kriege?
Naja, anhand deines Browserverhaltens. Irgendwie, du liest dir halt irgendwie bei der Tagesschau irgendwie einen Artikel über die Ergebnisse des letzten Fußballspiels durch und dann wird ein Fleck gesetzt in deinem Browser, der interessiert sich für Fußball.
Ach so, okay. Und wenn ich jetzt die Fußballseite gelesen habe und bei AliExpress bestellt habe, dann weiß er gerade nicht, ob er mich jetzt in die Technik-Bubble werfen soll oder in die Fußball-Bubble.
Na, im Zweifelsfall in beide.
Okay.
Na, es hat ein riesengroßes Problem. Jeder, der sich schon mal mit Google auseinandergesetzt hat und schon mal eine Google-Taxonomie erstellen musste. Ja, daher kenne ich das Wort zum Beispiel, Taxonomie. Es gibt nicht bloß die gerade in den Nachrichten vorhandene EU-Taxonomie, sondern auch von Google so ein Excel-Dokument, ist, glaube ich, 8 Megabyte groß, eine Excel-Liste mit, ich glaube, 50.000 Begriffen. Das ist die Google-Taxonomie, nach der bei Google Shopping Produkte eingeteilt werden. Und ich habe zum Beispiel Kunden, die Online-Shops haben, die Produkte vertreiben, die nicht in die Taxonomie reinpassen. Was total Wahnsinn ist, weil diese Produkte kann ich dann eigentlich nie bei Google Shopping reinwerfen, wenn ich die denn da nicht reinsetze. Und das wäre ja dann in dem Moment wieder so ein Problem, weil die Welt so komplex ist, dass man drei Viertel der Welt nie darstellen kann, weil diese Topics in Anführungsstrichen Taxonomie nicht in die Taxonomie reinhauen. Also ich finde das problematisch.
Na gut, aber erstmal klingt es jetzt sozusagen schon so, wenn man sagt erst, also entweder ich werte halt ganz genau aus, was das für ein Mensch ist, oder ich mache diese, sagen wir mal, gröberen Flock-Kategorien oder ich mache diese Topics, dann macht das schon erstmal den Anschein, als wäre das, sag ich mal, minimal invasiver.
Naja, du bekommst schon wieder ein Diskriminierungsproblem. Ich erinnere an dieses Problem mit Herzinfarkt und Frauen mit Face Recognition, die nur auf weiße Gesichter ausgelegt ist. Also du bekommst.
Ja, gut. Das sind natürlich bekannte Probleme, aber wenn man das jetzt sozusagen nur aus dieser Werbeverkaufsperspektive betrachtet, dann könnte man jetzt sagen, dass ich da jetzt dann wieder grobere Kategorien habe und dann halt irgendeine Werbung kriege und dann das sozusagen das Problem dieser Personalisierung dann schon etwas reduziert.
Das ist mal wieder so ein klassisches Beispiel für so eine Meldung, die nicht schwarz und weiß ist. Also man muss natürlich immer vorsichtig sein, wenn man sich so einen Vorschlag von Google über irgendwelche Werbetechnik anguckt, weil da wird immer in irgendeiner Form drinne stecken, dass Google das Interesse daran hat, dass nur Google gute Daten hat und dass nur Google die besten Werbung verkaufen kann. Denn warum sollten sie eine Technologie bauen, mit der einfach alle Leute gute Werbung schalten könnten? Also gute Werbung im Sinne von, die halt einen guten, die halt zu viel Verkäufen führt, ne? Wo halt tatsächlich viel Kundenbindung rauskommt dabei. Unter dem Aspekt ist das natürlich zu beobachten. Das ist halt ganz analog dazu, wie wenn die NSA irgendwelche Vorschläge macht für Sicherheitsstandards. Ne? Ja, das ist ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist leider auch, die Dinger zu brechen. Deswegen muss man das immer alles sehr genau sich angucken, was da irgendwie rauskommt. Und unter dem Aspekt beuge ich das ja auch sehr kritisch. Aber wenn ich mir jetzt tatsächlich vorstelle, dass irgendwie Third-Party-Cookies nicht mehr existieren und dafür diese Topics-API, das ist, glaube ich, tatsächlich objektiv besser. Die Frage ist natürlich, ob es reicht. Und auch da wieder ist ein bisschen meine Hoffnung, dass da Google auch mit der Marktmacht, die sie im Bereich Werbeindustrie haben, von den Regulierungsbehörden mehr in die Pflicht genommen wird und da für mehr Transparenz gesorgt wird, ob das wirklich die Intention hat, die Datensparsamkeit und die Datensouveränität der Nutzer zu verbessern oder ob es nur darum geht, die eigene Marktstellung zu zementieren auf subtile Art und Weise.
Es ist auch eine ganz schöne Lebenszeitverschwendung, wenn man Google benutzt und was weiß ich, ich suche nach dem Problem, was ich lösen will, ich ein Einzelteil aus dem Telefon ausbauen und ich bekomme, ich muss erstmal durch drei Seiten irgendwelche Werbeangebote, wo ich dieses Telefon kaufen kann, drüber gehen. Also es ist ja mittlerweile so, dass man dann schon auf Seite 2 und 3 gehen muss, um erstmal relevante Ergebnisse zu finden, weil man halt nicht relevant ist. Google will ja nicht, dass ich das Problem gelöst kriege, sondern Google will einfach mich an jemanden weiterleiten, der mir es verkaufen kann. Und das bringt uns halt menschlich meiner Meinung nach nie weiter. Also in dem Moment ist Google dann eigentlich antimenschlich oder auch in irgendeiner Form asozial, weil ich bin halt als Internetbenutzer eben nicht bloß daran interessiert, irgendwas zu kaufen und zu verkaufen, sondern ich habe halt auch noch eine ganze Menge mehr Probleme außer Konsumieren, die ich lösen will.
Ja gut, aber da sind wir wieder bei der Fundamentalkritik von irgendwelchen werbefinanzierten Dingsterbums. Und das ist ja an der Stelle aber halt, glaube ich, nicht so ganz die richtige Frage, die man halt beantworten muss. Weil die Option, alle Third-Party-Apps werden abgeschafft und Google macht kein Tracking, ist halt jetzt irgendwie, glaube ich, gerade nicht auf dem Auswahlzettel kurzfristig.
Ich meine, man kann das ja schon so lassen, wie es ist, weil das ist ja nie doof, aber man darf halt so eine Konzerne in der Größe nie entstehen lassen. Also warum macht da nicht, da ist doch ein eindeutiges Regierungsversagen, dafür haben wir doch eine Behörde, die sich mit solchen Antitrust-Sachen auseinandersetzt und warum sagt die immer, wenn Google die und die kauft, ja macht. Also warum konnte Google überhaupt diese Marktmacht erreichen, dass das zu einem Problem wird oder Facebook oder wie die alle heißen? Das ist doch das größere Problem, wo wir uns mit auseinandersetzen sollten und dann lieber sagen würden, da ist lieber dann die Zeit zu sagen, komm, wir brechen das jetzt auf und schaffen hier wieder einen Wettbewerb, statt das technisch versuchen zu lösen hier mit irgendwelchen APIs.
Das kann ich dir sagen, warum, weil die Kartellbehörden gucken das immer nur unter dem Aspekt, ob dieser konkrete Markt kompetitiv ist und nicht, ob dadurch halt so eine Plattform geschaffen wird, die über verschiedene Märkte hinweggeht. Und wenn dann halt Google zum Beispiel als nächstes sagt, wir kaufen jetzt hier einen Hersteller von Heimautomatisierung, dann sagt die Kartellbehörde, ja, ist ja vollkommen egal. Google war ja nicht im Markt für Heimautomatisierung, also findet da auch keine Marktkonzentration statt. Ist einfach nicht unser Thema. Ne, dass dann halt dadurch die Vernetzungseffekte entstehen, das wird dann halt da nicht gesehen. Und das ist Aufgabe der Politik, dann diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Kartellbehörden sich solche Sachen angucken können. Im Übrigen ist es aber schon so, dass dort auch mehr aufgeguckt wird von Seiten der Kartellbehörden. Also zum Beispiel war ja bei Facebook jetzt neulich die Übernahme von Giphy, so einem Hosting-Plattform für GIF-Bilder. Und das wurde dann tatsächlich gekippt, auch mit der Begründung halt, dass Giphy ja eine bestimmte Reichweite hat, was soziale Medien so angeht und da halt eine Konzentration stattfinden würde, wenn das dann zu Facebook geht oder halt jetzt halt zu Meta. Und das wurde dementsprechend tatsächlich nicht genehmigt von der entsprechenden US-Kartellbehörde.
Ja, wir merken, es gibt doch noch genug Dinge, über die man im Internet depressiv sein kann.
Oder aktiv werden kann.
Wobei die US, das US-Recht an der Stelle, glaube ich, auch noch weitergehender ist, dass du dort die marktbeherrschende Stellung einfach sozusagen aufbrechen kannst. Und nach europäischem Recht langt es ja sozusagen nicht, dass du eine marktbeherrschende Stellung hast, sondern du musst sie ja noch ausnutzen, damit das illegal ist.
Was man auf jeden Fall machen kann als Einzelner ist, dass man versucht, Google-Dienste, wo es geht, zu vermeiden. Angefangen zum Beispiel mit der Suchmaschine. Da gibt es ja die mittlerweile auch durch Plakataktionen sowas bekannten Alternativen wie DuckDuckGo, was verspricht, eine datenschutzfreundlichere Alternative zu sein, was ich auch mittlerweile bestätigen kann. Die Qualität ist durchaus besser geworden über die Jahre. Es war am Anfang teilweise schlimm, aber mittlerweile ist es ganz solide. Also ich sehe jetzt irgendwie, ich wechsle dann irgendwie doch mal zu einer anderen Suchmaschine, vielleicht so ein, zweimal im Monat, wenn bei DuckDuckGo irgendwie gar nichts rauskommt bei der Suche oder gar nichts Sinnvolles halt. Eine andere Alternative ist zum Beispiel auch Ecosia, die sich so ein bisschen das ökologische Label gesucht haben und da aktiv sind, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das ist eine Aktion. Dann gibt es natürlich diese ganzen Google-Dienste, zum Beispiel, wenn man jetzt Google Drive hat und da wird man weggesperrt, dann kann man sich natürlich nach anderen File-Storages umsehen, die eventuell da eine etwas nutzerfreundlichere Politik fahren, was zum Beispiel ja vielleicht nicht unbedingt das Suchen nach solchen Urheberrechtsinhalten angeht, aber zumindest die Einspruchsmöglichkeiten und sowas, dass man dann sagen kann, wenn irgendwie die KI durchgedreht ist, kann ich nochmal dort anrufen beim Support und sagen, hier, das ist doch jetzt offensichtlicher Quatsch, könnt ihr bitte mal gucken. Und dann gucken die vielleicht auch mal rauf. Das wäre eine Möglichkeit, wo man dann sich umschauen kann.
Ich muss dir da ein klein wenig widersprechen. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man die Suche benutzt und erstmal grundsätzlich nie in seinem Browser eingeloggt ist und damit Google sofort sagt, wer man ist. Klar, Google kann mich mit Browser-Footprinting und so weiter und so fort verfolgen, aber weiß erstmal grundsätzlich nicht, wer ich bin. Ich finde es viel, viel schlimmer, wenn ich mit einem YouTube-Account eingeloggt bin oder mit einem Google-Mail-Account eingeloggt bin und Google mich dann verfolgt. Also ich finde viel schlimmer, dass man den Diensten aus dem Weg geht, wo man einen Google-Account braucht. Das ist leider gerade bei Telefon heute sehr schlimm. Man kann ein Telefon ohne Google-Account nutzen. Wie viel 0,1% machen das? Und es tut halt leider auch ganz schön weh. Also ich mache das halt seit Jahren und komme damit zurecht. Aber meine Bank akzeptiert das halt nie, dass ich ohne Google-Account leben will. Ja. Und das ist halt auch so ein gesellschaftliches Ding, was ich dann langsam mal durchsetzen muss, dass es von außen her auch Angebote geben muss, die mir die Möglichkeit geben. Wie gesagt, deswegen würde ich das, die Einordnung, da, weil du sagst, man fängt mal damit an, die Suchmaschine, eine andere Suchmaschine zu nehmen. Das ist noch der einfachste Lösung, weil dann gehe ich einfach auf eine andere URL. Aber ich kann halt mein Telefon, was ich jetzt seit Jahren benutze, nie einfach abschalten, wo ich, selbst wenn ich eine andere Suchoption benehme, weil ich den Browser von Google nehme, in dem ich eingeloggt bin und dem alle Rechte auf meine Cookies zugeben lasse, dann sowieso bei Google endet. Also zum Schluss enden die Ecosia oder DuckDuckGo Sachen eventuell wieder bei Google, weil ich halt in meinem Google-Account eingeloggt bin und dem Browser das Recht dazugeben habe. Also das ist jetzt klar sehr paranoid, aber ich finde das viel schlimmer und zu sagen, versucht, diese Google-Accounts loszuwerden. Das finde ich viel wichtiger.
Also an der Stelle würde ich ja da jetzt fast zur Gegenstrategie tendieren und sagen, also ich würde schon mal darauf achten, dass im Zweifelsfall jedes Android-Gerät, was du hast, seinen eigenen Google-Account hast und die auch nicht verbunden sind.
Lassen die das zu?
Ja, warum nicht?
Also gut, ja, wenn du mehrere Telefone hast, dann haben die wahrscheinlich mehrere Telefonnummern und damit kannst du auch mehrere Google-Accounts erstellen, ja.
Ich bin jetzt gerade verwirrt, was du mit nicht verbunden sind meinst. Sollte das Handy mit dem Google-Account nicht verbinden? Für was brauche ich dann den Google-Account?
Ja, verschiedene Handys war jetzt die Sache, dass die verschiedene Google-Konten haben.
Also ich habe einfach ein Handy ohne Google-Account und fertig.
Ja, natürlich ist das jetzt die datenschutzfreundlichste Lösung, aber das Beste, aber wenn du jetzt einen Google-Account haben wolltest, dann wäre es natürlich nicht gut, wenn du auf deinem Telefon, deinem Smart TV, deinem Tablet und so überall den gleichen nimmst.
Ach, das meinst du damit? Ah, verstehe, okay. Ja, das macht das Leben unbequem, genau. Aber es ist handhabbar. Also ich lege mir bei sowas immer einen extra Account an, der ein random String generiert ist, @meinedomain.de. Technisch kann man mich damit natürlich noch viel, viel, viel besser als wenn ich @web.de oder @google, @gmx.de oder irgend sowas nehme, nachverfolgen, weil klar ist, wem die Domain gehört. Aber ich kann damit zumindest nachvollziehen, welche Daten wo liegen und habe da noch ein bisschen Kontrolle mit, genau. Wenn ich das denn brauche.
Ein anderer Google-Dienst, der hier auf unserer Liste steht aktuell, ist Google Fonts. Das ist jetzt vielleicht nichts für den Endanwender, aber wer schon mal eine Webseite gebaut hat, der wird damit wahrscheinlich vertraut sein. Es gibt dort bei Google ein sehr umfangreiches Verzeichnis von öffentlich zugreifbaren Schriftarten. Wenn man also als Gestalter irgendwie sagt, ich möchte jetzt hier meiner Webseite einen bestimmten Flair geben, was ist denn die richtige Schriftart dafür, kann ich da durchblättern und sehe hunderte Schriftarten, die da auch unter freien Lizenzen drinne stehen. Und kann die dann in meine Webseite übernehmen. Und das geht natürlich am einfachsten, wenn ich dort einfach die vorgeschlagene Methode nehme, zu sagen, hier ist ein Stückchen CSS, was von Google generiert wird und was die Schriftarten sofort von den Google-Servern lädt, wenn der Nutzer da hinkommt. Und dann musst du ja auch als Webseitenbetreiber gar nichts da wie extra machen. Ne? Du kopierst einfach eine Zeile in deine Webseite rein und fertig ist der Lack. Das führt natürlich dazu, dass jeder, der auf die Webseite raufgeht, dann auch diese Schriftarten von Google nachlädt und Google damit eine sehr präzisen Track-Record hat davon, wer auf die Webseite gegangen ist. Und hier gibt es ein aktuelles Urteil, was zu unser aller Nicht-Entsetzen darstellt, dass das natürlich überhaupt nicht DSGVO-konform ist, sowas zu machen, da das natürlich ohne die Einstimmung des Nutzers passiert. Und so eine Schriftart wird ja auch meistens dann gleich geladen, wenn die Seite sofort geöffnet wird, dass man auch gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie vorher den Nutzer zu fragen, ob das irgendwie okay wäre oder nicht. Und das ist absolut DSGVO-unkonform und baut das sofort aus euren Webseiten aus. Das ist auch ganz einfach, denn wie gesagt, alle diese Schriftarten, die dort bei Google Fonts sind, oder zumindest fast alle, mir ist zumindest noch keine unterkommen, die nicht frei ist, dort fast alle von den Dingern sind frei. Und dementsprechend kann man sich dort die Dateien auch einfach aus Google Fonts rausholen und die dann selber auf den eigenen Webserver legen. Und das ist dann DSGVO-konform, denn dann wird ja keine extra Anfrage anderswohin gemacht.
Genau. Für alle, die es interessiert, selbst wir vom CCC benutzen diese Fonts. Also da ich nun Hauptverantwortlicher für die Datensprungseite bin, dort benutze ich seit eigentlich 4 Jahren Google Fonts. Allerdings, so wie das Xyrl nennt, ich lade mir entsprechend immer die WAF-Dateien, also die Web-Fonts, runter und kopiere die, tue die selber ausliefern. Ich sag mal, bei so einer kleinen Seite ist das okay. Wenn man jetzt eine Hoch-Performance-Seite hat, wo man 1 Million Zugriffe pro Sekunde hat, ist es ein Riesenproblem, weil das einen Haufen Traffic erzeugt. Und es ist auch eigentlich eine Sache, die sich das direkt vom Google-Server runterzuladen, ist die technisch als auch energetisch bessere Lösung, weil ich definitiv auf irgendeiner Seite bin.
Nein. Das ist nicht mehr angeschaltet in Browsern. Früher war das der Fall, dass wenn du eine Schriftart einmal runtergeladen hast und die war von Google gekommen und dann auf einer anderen Webseite wird die Schriftart wiederverwendet, wird sie auch wiederverwendet und nicht nochmal runtergeladen. Das ist mittlerweile schon ausgebaut worden aus den Browsern, weil das auch wieder ein Tracking-Mechanismus ist.
Ist richtig. Also da woraufhin ich hinaus will, ist eigentlich dieses CDN-Problem, das Content Delivery Network-Problem.
Wenn du 1 Million Nutzer hast pro Tag, dann hast du ein CDN. Dann ist auch die Schriftartdatei nicht das Problem.
Das ist richtig. Aber das Problem ist, gehen wir mal über den Daumen von 1000 Schriftarten aus, die da liegen. Vielleicht liegen da auch 10.000, die weltweit eingesetzt werden. Wie viele Webseiten gibt es? Milliarden. Der Punkt daran ist, wenn diese Daten vorliegen, dann muss ich die nie nachladen und kann mir damit einen Haufen Strom sparen, einen Haufen Ladezeit sparen. Und rein technisch gesehen ist hier die DSGVO absolut klimaschädlich und absolut auch...
Aber was ist denn das Szenario, was du jetzt sagst? Dass du auf einer anderen Webseite schon warst, wo die Schriftart verwendet wird?
Genau.
Nee, das ist nicht mehr in den Browsern drinne. Das war bis vor etwa 3-4 Jahren drinne. Das ist ausgebaut worden, richtig, weil das ein Tracking-Mechanismus ist, dass du dann sehen kannst, jemand anders hat schon Schriftart XY runtergeladen und das ist wieder ein extra Fingerprinting-Signal.
Richtig. Das Problem ist, wir haben hier ein technisches Problem, was wir lösen müssen. Also man könnte ja zum Beispiel überlegen, dass man das halt nicht per CDN ausliefert, sondern einfach dann im Browser drinne hat, lokal. Weil bei 10.000 Schriftarten, das ist jetzt ja nie die Welt, die sich irgendwo in einem, da liegen halt da nochmal 100 Megabyte in irgendeinem Verzeichnis. Also
10.000 Schriftarten sind eher so ein paar Gigabyte.
Ja, tut auch nie weh. Also heutzutage sind ein paar Gigabyte in die Welt, klar, auf dem Handy, okay. Auf jeden Fall, was ich damit ausdrücken will, ist, ich bin absolut für die GSTVO und finde das total sinnvoll. Allerdings brauchen wir hier Coping-Mechanismen, wie wir dann doch noch in irgendeiner Form performant arbeiten, wie wir dafür sorgen, dass wir nicht mehr ganz so viel Strom verbrauchen, weil das doch schon den Stromverbrauch und auch den Fußabdruck erhöht. Bei einer kleinen Seite wie datensporn.de, wo man ganz wenige Zugriffe bloß hat, ist das okay. Größere Firmen müssen sich da was einfallen lassen. Klar, man kann sein eigenes CDN betreiben, aber wie oft gehe ich auf deutschebank.de? Einmal am Tag. Also bringt mir das CDN dort überhaupt nichts, genau.
Ja, aber für die ist doch das Runterladen von so einer Schriftdatei ein totaler Rundungsfehler. Was ist denn jetzt die Diskussion hier?
Die Diskussion daran ist, dass ich dieselbe Schriftart am Tag 15 Mal mir runterlade, weil ich ja nie bloß auf die Deutsche Bank gehe, sondern noch auf web.de und die liefern die mir auch.
Das also heißt, ja, gut, du meinst das in dem Sinne von, es ist jetzt hier die Abwägung zwischen
Datenschutz und
ökologischen Fingerprint.
Genau.
Okay, weil du jetzt das explizit bezogen hast, oft zu sagen, dass die DSGVO hier das Böse ist. Und das wollte ich jetzt so
nicht stehen lassen. Nein, ich habe ja gesagt, die GSDVO finde ich total sinnvoll und ich bin auch absolut dafür. Ich bin aber dafür, dass wir dort irgendwelche Mechanismen finden, dass wir diese Performance und auch, wie gesagt, in dem Moment ist es halt auch ökologisch und das ist Kleinvieh macht Mist und man wird sich dann, also wenn ich mir 15 Mal am Tag dieselbe Schrift dort runterlade, komme ich zum Schluss auch, wenn ich das mal hochrechne, auf 5, 6 Megabyte statt 15 Kilobyte. Und das ist halt, wenn man das einen Monat lang macht, dann schon erstmal Daten, die entstehen. Diese Daten sind wieder, wenn man das in Watt umrechnet, Leistung, die entsteht, das ist wieder CO2, was wir in die Luft gepumpt haben. Also ja. Von der Seite her würde ich mir dort eine technische Lösung finden, die irgendwie auch DSGVO-konform ist.
Naja gut, aber grundsätzlich hatten wir das ja eigentlich, dass man da irgendwelche Standardschriften benutzt hat, die halt auf den Rechnern vorhanden waren. Und dann hast du überhaupt keine Schrift übertragen. Und in dem Sinne könnte man natürlich auch sagen, dass man bestimmte Schriftarten, die jetzt häufig abgefragt werden, dass du die dann halt lokal cachst. Und dann halt sagst, na, die Deutsche Bank benutzt das gleiche wie datenspuren.de, da muss ich jetzt sozusagen nicht nach der Schriftart fragen, weil da kriege ich ja eh wieder das gleiche, habe ich hier eh schon rumliegen. Und da sehe ich jetzt, also und dann da willst du jetzt, Xyrl, sozusagen einen indirekten Tracking-Mechanismus generieren, von wegen, der fragt nicht nach der Schrift, der hat die also schon.
Das ist ein Fingerprinting-Mechanismus, ja. Deswegen ist das ausgebaut worden.
Ja, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen absurd, zumindest. Also das kann man jetzt vielleicht für sehr seltene Schriftarten behaupten, aber für irgendwas sehr Verbreitetes erscheint mir jetzt eher ein bisschen konstruiert, dass man darüber jetzt ein viel Fingerprinting machen kann.
Naja, das Problem ist ja nicht die seltene Schriftart. Wenn man sich Google Fonts anguckt, generiert Google Fonts an die WTF-Datei hinten einen Query String dran, der einfach irgendeine ID ist. Und dadurch bekommt man dann das Tracking. Also ich habe zwar dieselbe Schrift.
Naja gut, aber das wäre ja dann genau der Fehler. Also, dass du da halt nicht einfach nur die Schrift hast, sondern dass du an die Schrift
wieder irgendwas ranhängst. Das Problem hier ist halt in dem Moment Bad Players wie Google oder sowas, die in der Form bösartig sind. Ich meine, man könnte ja sich wirklich überlegen, dass man halt andere CDNs dafür nimmt und die rauswirft. Hat man wieder dasselbe DSGVO-Problem und ich müsste halt in dem Moment ein, wie heißt das, DV-Vertrag, Datenverarbeitungsvertrag mit dem entsprechenden CDN machen, was wieder problematisch, also.
Naja, man könnte auch einfach so ein Repo definieren, was irgendwie OpenFonts dort irgendwas ist und dort sind dann halt alle Schriftarten, die im Web benutzt werden, verfügbar.
Naja, hast aber dasselbe Problem.
Und es wird halt pauschal alle Schrift von dort runtergeladen. Wieso?
Naja, dass du in dem Moment ja wieder IP-Adressen an dieses Repo sendest, die DSGVO-konform sein müssen. Also eine IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Das heißt, dieses eine Repo hat dann auch den Zugriff sozusagen und kann wieder über den Referrer rauskriegen, wo du vorher drauf warst und so weiter und so fort. Also.
Naja gut, aber das könnte man ja jetzt in dem Sinne wiederum öffentlich-rechtlich gestalten und sagen, dort ist halt kein Tracking fertig.
Bin ich auf deiner Seite, das ist eine für mich akzeptable Lösung. Bitte eine GOZ für Fonts.
Ich habe gerade mal geschaut, seit wann das eigentlich drin ist. Für Chrome habe ich es jetzt spontan nicht gefunden, wobei es seit mindestens 2020 drin ist. In Safari ist es schon 2013 abgeschaltet worden, das Cross-Site-Caching. In Firefox ist es als nicht mehr abschaltbar drin seit 2021.
Okay.
Was man auf jeden Fall festhalten kann, so gerade wenn man kleine Webseiten hat, dann bietet es nicht mal mehr einen technischen Vorteil zu sagen, irgendwie Schriftarten aus dem CDN holen. Die kann man immer mit dazulegen. Und wenn man als großer Webseitenanbieter jetzt Sorge hat, dass die Webseiten zu fett werden, dann wäre tatsächlich mein Rat an der Stelle eher, ja, nimmt einfach die scheiß Standardschriftart. Lasst einfach den Browser selber was entscheiden, was lokal rumliegt. Macht vielleicht ein paar Vorschläge, das geht ja alles in CSS. Dann muss man das Layout halt ein bisschen darauf anpassen, dass man halt nicht mit der exakt festen Größe von einem bestimmten Text rechnen kann, sondern dann ein bisschen flexibel sein muss. Aber Das ist alles machbar.
Aber da musst du schon extrem flexibel sein, weil, also wenn ich jetzt Verdana definiere, funktioniert das unter Windows und selbst unterschiedliche Windows haben unterschiedliche Verdana und so weiter und so fort. Also ich verstehe schon, dass man sowas wie ein besseres Fontsystem haben will. Ich rufe aber hier auch für die Betriebssystemhersteller auf, bitte definiert ordentliche Fonts und tut auch mehr Fonts beilegen. Also gerade diese 10.000 Fonts da in einem Windows mit zu liefern oder in einem Linux oder in einem macOS, tut überhaupt nie weh, da nochmal zu sagen, hier ist der Font-Pack, bitte installiert den mit. Also finde ich jetzt gar nicht problematisch. Noch dazu, dass es Open-Source-Schriften sind, die niemandem wehtun.
Ja, wenn es jetzt tatsächlich sowas wäre, dass man sagt, wir haben hier so einen Kanon von vielleicht 50 Open-Source-Schriften, die in sehr vielen verschiedenen Schnitten vorliegen und mit einer hohen Zeichenabdeckung und sowas und die halt auch unterschiedliche Stile abdecken und die packen wir jetzt wirklich in alle Betriebssysteme rein und wir sagen dann jetzt quasi ab irgendwie Zeitpunkt X ist das einfach für Webbrowser eine Voraussetzung, dass die das mitzubringen haben und irgendwie sicherzustellen, dass diese Schriftarten alle vorhanden sind, fände ich eine positive Entwicklung. Wenn sich da jemand von unseren Zuhörern einsetzen möchte, dann habt ihr unsere volle Unterstützung.
Genau, es löst natürlich bloß ein minimales Problem, weil wir haben das Problem ja weiterhin mit irgendwelchen anderen Grafiken und wie auch immer. Aber technisch gesehen ist das genau die Richtung, wo es meiner Meinung nach hingehen sollte, dass wir dort irgendwie lokale Caches erstellen und damit auch einen Haufen Energie sparen und das alles noch ein bisschen optimierter machen. Klar, ich habe dann braucht dann eine größere Festplatte oder ein bisschen mehr Flash. Aber ich glaube, das ist eine Sache, mit der ich leben kann, wenn ich dafür weniger Strom verbrauche zum Schluss.
Da wir jetzt schon beim Thema Datenschutz waren und insbesondere DSGVO, habe ich hier noch eine andere Meldung. Und zwar ein Beschluss der Datenschutzbehörde in Belgien, der aber mitgezeichnet wurde bzw. unterstützt wird von allen anderen nationalen Datenschutzbehörden in Europa, also von letztendlich allen 28 nationalen Behörden, zu Tracking-Consent-Dialogen. Das kennt ja jeder, wenn man auf eine beliebige Webseite geht, also jetzt vielleicht nicht irgendwie die vom CCC oder vom C3D2, denn bei uns hat man so einen Quatsch nicht. Aber so im Prinzip jede kommerziell betriebene Webseite klebt einem erstmal diese ganzen Cookie-Dialoge irgendwie ins Gesicht und sagt, ihr müsst jetzt erstmal allem Tracking zustimmen, bevor wir hier weitermachen können. Und es gibt dann immer so diesen riesigen Knopf, wo dann steht, ja, auf jeden Fall alles irgendwie, ich möchte meine ganzen Daten rausgeben und hör mir nur auf und geh mir nur weg. Oder ich kann auch sagen, nee, ich möchte es gerne ganz genau wissen. Und dann kann ich dort das tausendseitige Consent-Formular ausfüllen, zumindest gefühlt. Und das ist natürlich katastrophal illegal, denn in der DSGVO steht drinne, wenn man so einen Consent macht für Sachen, die nicht unbedingt erforderlich sind, und das ist ja bei diesem ganzen Werbetracking alles nicht der Fall, das ist nicht für die Funktionalität der Webseite erforderlich, wenn man dafür so einen Consent-Dialog macht, dann muss es immer die einfachste Option sein, alles abzulehnen. Das muss quasi, ja, vielleicht nicht die Standardoption sein, aber nichts darf einfacher sein als das. Und das heißt also, wenn man mit einem Klick alles annehmen kann, muss es auch folglich mit einem Klick möglich sein, alles abzulehnen. Die allermeisten dieser Dialoge, die man so findet, die sind natürlich überhaupt nicht derart ausgerichtet, sondern das wird dann immer auf der zweiten oder dritten Unterseite der Knopf versteckt, mit dem ich will doch alles ablehnen. Und hier gab es jetzt eine Entscheidung. Diese Entscheidung richtet sich gegen das International Advertising Bureau Europe, IAB Europe heißt das hier, die offenbar als quasi Hintergrundanbieter sind für so ein Konsenssystem, was von verschiedenen Betreibern genutzt wird. Es gab hier auch, glaube ich, hatte ich das nicht verlinkt, eine Liste, wer das alles, ich hatte die Liste gesehen, aber ich hatte sie leider nicht verlinkt, wer da alles mit dabei ist. Das sind so etwa 10.000 Firmen, die damit dran teilnehmen, also natürlich auch so die großen Namen, zum Beispiel halt Google, ich glaube auch Facebook, wenn ich das richtig erinnere, war da auch mit dabei. All diese verwenden halt dieses Konsenssystem, was die IAB Europe implementiert hat. Was ich aber positiv fand an dem Beschluss war, dass hier steht, auch alle Daten, die gesammelt wurden von dieser Firma, müssen jetzt alle gelöscht werden, denn die sind ja nicht aufgrund von tatsächlich informierter Zustimmung zustande gekommen.
Das bedeutet ja eigentlich, dass man jetzt alles löschen kann, oder? An Werbe. So.
Naja, leider nur der Kram, der halt zu dieser IAB Europe gehört. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie gekommen wäre von wegen Google, muss jetzt alle Daten löschen, die sie von Google-Kunden erhoben haben. Das wäre natürlich mal spektakulär gewesen, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten.
Ja, das ist wieder das Schlimme, dass dort in dem Moment die Rechtsprechung versagt, die dann also bloß auf den Einzelnen gültig ist. Und natürlich wäre es jetzt eigentlich noch viel besser. Ich rufe jetzt alle auf, klagt einfach in diesem Sinne, dieses, wo man genau weiß, hier wird dieses Urteil klagt einfach alle möglichen größeren Firmen und schaut, ob dann dort auch die Daten gelöscht werden. Weil man kann das ja sozusagen als Referenzurteil sehen und sicher wird es dann dazu, wäre interessant, ob das zu Dominoeffekten führt.
Wir werden auf jeden Fall berichten, wenn sich da irgendwas Neues ergibt. Jetzt kann ich erstmal berichten, dass wir eine kleine Musikpause machen, denn wir sind ja auch schon in fortgeschrittener Stunde hier. Wir melden uns dann gleich nochmal zurück mit noch mehr News. Hier ist immer noch das Penta-Radio. Wir haben noch mehr News gefunden, denn die Entwicklung lässt sich ja alles nicht aufhalten hier. Wir waren eben beim Thema, dass die europäischen Datenschutzbehörden Beschlüsse gefasst haben. Wir bleiben noch mal kurz in der EU. Denn es ist jetzt auch so ein bisschen durch die Nachrichten geistert die letzten Tage, dass der Facebook-Konzern, jetzt unter dem wohlklingenden Namen Meta bekannt, aber wir werden ihn mal einfach weiter Facebook-Konzern nennen, mit der Abschaltung seiner Dienste in der EU droht. Wobei, naja, drohen, ich weiß nicht, es war ja eigentlich ein Filing bei der SEC, also bei der amerikanischen Börsenaufsicht, muss halt Facebook bzw. Meta halt einen bestimmten Tonus Berichte abliefern, quasi um Transparenz gegenüber den Aktionären herzustellen. Und dort müssen halt zum Beispiel geschäftliche Risiken deklariert werden. Und dort wurde als ein geschäftliches Risiko gelistet, dass wenn Max Schrems erfolgt hat mit seinen Klagen und der Privacy Shield als das enttarnt wird, was er ist, nämlich alles andere als ein Privacy Shield, dass dann Meta nicht mehr in der EU operieren kann, weil sie technisch darauf angewiesen sind, so wie sie ihre Systeme gebaut haben, dass alle Daten in die USA abfließen können.
Ja, also ich würde jetzt klatschen. Slow clap.
Was? Ich dachte, wir müssen jetzt schreiend weglaufen, weil jetzt Facebook unsere Instagram-Bilder löscht.
Unsere was Bilder?
Nee, die löschen nicht die Instagram-Bilder, sie löschen das Instagram.
Ja, naja, damit sind ja wohl meine Instagram-Bilder weg.
Hast du kein Backup?
Du meinst also, dass ich einer der wenigen bin, die hier klatschen, da sitzen alle anderen werden mit Stein werfen?
Hast du mal angeguckt, wie die Prozentzahl der WhatsApp-Nutzer sind?
Ja, also das würde mich tatsächlich mal interessieren, also so was dann wie passiert mit diesen ganzen Leuten, die ausschließlich WhatsApp-Messenger installiert haben und noch niemals irgendwie gelernt haben, dass es auch andere Messenger geben könnte oder dass man vielleicht tatsächlich sogar zwei Messenger-Apps gleichzeitig auf dem Telefon installiert haben könnte?
Ich denke, es würde dann auch sowas geben, dass man dann so eine digitale US-Staatsbürgerschaft beantragen kann oder so vielleicht.
Aus meiner täglichen Arbeit kann ich dir sagen, dass das mal eine Woche wehtut, aber das wird dann nach 14 Tagen sich gegeben haben und 99% werden dann irgendwas installiert haben und zurechtkommen. Also ich glaube, das wird zwar wehtun, aber ich glaube, das wird nie lange anhalten. Genau, es ist kein Coronavirus, wenn Facebook ihre Systeme abschaltet. Das ist nie, dauert keine 2 Jahre, bis diese Sachen zurückkommen, weil die Leute kommunizieren wollen und ganz schnell dann auf irgendeinen anderen Messenger ändern. Weil es ist ja nicht so, dass es keine Konkurrenz gibt, die auch entsprechend vernünftig Sachen liefern kann. Also es gibt genug Sachen, die teilweise sogar noch bessere Qualität haben als die gesamten Facebook-Produkte.
Wobei wir auch noch erwähnen sollten, dass Meta dann ja auch schnell zurückgerudert ist und gesagt hat, dass das natürlich keinesfalls eine Drohung ist und dass sie keinesfalls planen, die Dienste in der EU abzuschalten. Von daher war ich jetzt auch noch ein bisschen zurückhaltend mit dem Klatschen. Genau, also wahrscheinlich bleibt euer Instagram-Account noch einen Moment erhalten.
Na, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch da Stakeholder, also auf Deutsch Aktionäre, die gerne irgendwie ihr Geld behalten wollen.
Shareholder ist, was du meinst.
Shareholder, genau.
Wobei es ja gerade in dem Sinne eine Warnung war, dass das ein Problem sein könnte und dass sie das deswegen abschalten könnten.
Das zeigt ja auch, was es für einen Wert hat, dass wir tatsächlich als EU in der Frage geschlossen auftreten, wie auch in vielen anderen Fragen. Wenn jetzt irgendein einzelnes Land halt sagen würde, irgendwie uns reicht das, was irgendwie Facebook macht, wir wollen jetzt irgendwie hier stärkere Standards durchsetzen, meinetwegen, wenn das jetzt Finnland sagen würde, dann wäre es halt für Facebook total realistisch zu sagen, ja okay, dann sind wir halt nicht mehr in Finnland, whatever, ne? Solange das nur ein Land ist und dann wird man halt auch vielleicht sehen, dass die Finnen dann irgendwie deswegen irgendwie Probleme kriegen und das wird dann vielleicht den anderen irgendwie eine Lehre sein, so nach dem Motto, also den anderen Ländern. Wenn man es aber auf der Skala der EU sagt, dann ist es schwerer für Facebook, das zu ignorieren, da wir schon mit der EU insgesamt einen substanziellen Anteil den ihres Umsatzes und ihres Gewinns ausmachen.
Gut, ich meine, man könnte ja dann auch mal für sowas eine Haftung einführen. Was haltet ihr denn davon?
Eine Haftung dafür, dass Facebook aus der EU rausgeht?
Nö, aber wenn Facebook kaputte Software herstellt, zum Beispiel Facebook-Mitarbeiter machen WhatsApp kaputt und ich kann auf einmal mit meinen Kunden nicht mehr kommunizieren und so weiter und so fort. Deswegen würde ich mir dann schon freuen, wenn Facebook mir dafür eine Entschädigung gibt. Deswegen kommt es jetzt so weit, dass zumindest das Memo bei der Bundesregierung angekommen ist. Die Bundesregierung redet nämlich mittlerweile darüber, was wir vom CCC schon seit Ionen fordern, dass wir eine Softwaremangel Haftung einführen wollen. Ich bin immer noch skeptisch, was zum Schluss rauskommt. Ich finde aber, dass es schon mal in die richtige Richtung geht.
Ja, da muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein, wie das dann konkret ausgestaltet wird, weil es auch die Gefahr wieder gibt, dass dann am Ende solche Regeln, wenn sie dann zu strikt sind, nur noch von den Allergrößten umgesetzt werden können. Also das ist ja bei solchen Haftungsregeln sowas oftmals dann so, dass da am Ende nur so ein riesiger Papiertiger rauskommt, siehe zum Beispiel IT-Sicherheitsgesetz, wie es jetzt gerade existiert, was dann dazu führt, dass es dann halt wie so eine neue Industrie gibt von irgendwelchen Compliance-Firmen, die dann den ganzen Papierkram für dich machen gegen eine kleine Gebühr. Oder ja, und dass dann halt dadurch die Kleinen aus dem Markt manövriert werden, weil sie eben nicht die Möglichkeiten haben, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Und sich das dann wieder noch weiter zentralisiert auf die vielleicht 10 großen Firmen, die tatsächlich irgendwie Software herstellen können. Aber natürlich ist das jetzt auch kein Argument für sich genommen, um das nicht anzugehen. Ja, du hattest schon gesagt, wir haben das als CCC gefordert. Es gab dazu im Rahmen der Koalitionsverhandlungen letztes Jahr so ein quasi Positionspapier beziehungsweise eine Formulierungshilfe des CCC, so wie das durchaus dann üblich ist bei solchen Koalitionsverhandlungen, geben alle möglichen Interessensverbände ihre Vorschläge rein, was man denn so machen könnte in der Politik in den nächsten Jahren. Und unter anderem hatten wir da gefordert, Zitat, eine Haftung bei unkorrigierten oder gehäuften IT-Sicherheitsproblemen inklusive einer Versicherungspflicht, zwingende Angabe eines Verfallsdatums und einer minimalen Betriebsgarantie aller für die Funktion notwendigen Softwarekomponenten auf den Geräten und eventueller Backends.
In meinem täglichen Umgang würde das sehr viel helfen, weil ich auch heute schon wieder so ein Problem hatte, wo ich einen Router, der mit anderen Geräten einfach nicht in der Operabelware geupdatet habe und dann das Update zurückspielen musste und dort einfach dem Routerhersteller das egal sein kann, dass ich jetzt eigentlich 3 Stunden umsonst gearbeitet habe, ich das aber vor meinem kleinen Kunden auch nie wirklich verantworten kann, dem jetzt 3 Stunden meiner Arbeitsleistung in Rechnung zu stellen. Also wo einfach dort so Probleme entstehen, weil es diese Softwarehaftung nicht gibt, dass teilweise Software direkt am Benutzer entwickelt wird und so weiter und so fort. Also der Benutzer wird halt nicht als Nutzer betrachtet, sondern eher als Tester. Und das ist halt schon ein riesengroßes Problem, was vielen Leuten Arbeit macht, die beim ganz Kleinsten, der unten ist, irgendwie hängen bleibt und dort auch meistens nicht vergoldet werden kann. Also ich kann dann diese Arbeitsleistung leider nicht abrechnen und so weiter und so fort. Genau. Also sowas ist schon wichtig. Und es wäre schön, wenn das vernünftig umgesetzt wird. Aber ich vermute, also ich habe da wieder Angst vor dem Levitan, also dem ganzen Staatsmechanismus, der, wie du schon sagst, dann irgendwelche Gesetze schreibt, die nicht sinnvoll sind und deswegen überhaupt nichts erreichen und sich darum dann wieder eine neue Industrie strickt und so weiter und so fort. Also das ist schon ein riesengroßes Problem und ich hoffe, dass dort was Vernünftiges rauskommt.
Es gibt noch eine andere Sache, wo wir hoffen können, dass was Vernünftiges dabei herauskommt. Nachdem wir auch irgendwie seit gefühlt 10, 15 Jahren jetzt schon darüber reden, dass das mal endlich passieren muss, hat jetzt Microsoft angekündigt, dass bei Office-Makros die Daumenschrauben angezogen werden. Was ist hier das Problem? Man kennt ja so verschiedene Office-Dokumente, sei es halt irgendwie so ein Textdokument, sei es irgendwie eine Tabellenkalkulation, ein Spreadsheet, sei es sowas wie eine Präsentationsslides. Da hat man in den modernen Office-Produkten, und da ist natürlich Microsoft Office das Größte davon, ja immer diese Möglichkeit, noch kleine Sachen dazu zu programmieren und das da als Extra-Funktion reinzugeben. Und das ist ja durchaus weitreichend. Das hat dann teilweise sogar Internetzugriff und alles, was ja auch grundsätzlich erstmal ganz am Anfang keine schlechte Idee ist. Man könnte ja zum Beispiel sagen, so eine Tabellenkalkulation zum Beispiel braucht vielleicht irgendwie Währungskurse und dann könnte man vielleicht die aktuellen Währungskurse oder die historischen Währungskurse von einer bestimmten Webseite runterladen, wo man sowas bekommen kann. Dann ist es eigentlich irgendwie prinzipiell erstmal auch plausibel zu sagen, dieses Makro kann dann auch dafür ins Internet gehen und sich da Daten rausholen. Und das Problem ist natürlich, wenn dann diese Tür einmal aufgemacht ist, werden dann das die Schadsoftwarehersteller auch ausnutzen und dort zum Beispiel Daten ausschleusen über so einen Internetzugriff oder zum Beispiel, wenn dort irgendwo eine Sicherheitslücke drin ist, dann die entsprechenden Viren und Trojaner und was nicht alles reinladen oder den Rechner dann verschlüsseln und was nicht dann alles passieren kann, wenn man solche schönen Sicherheitslücken vorfindet. Und diese Office-Makros sind halt so ein klassisches Einfallstor dafür, weil man halt einfach irgendwie irgendwelchen Leuten irgendwelche Dokumente schicken kann, die dann aussehen, als ob sie wichtig sind. Zum Beispiel ne, Rechnung.doc und natürlich mit der E-Mail, wo dann auch sofort drin steht, jetzt müssen sie sofort zahlen, ansonsten passieren schlimme Dinge. Sodass dann der Empfänger die E-Mail aufmacht, sieht dann da irgendwie, ja, irgendwie, damit ich das jetzt anzeigen kann, müssen Makros ausgeführt werden, ja, was auch immer und so weiter. Ne, und dann ist der Virus installiert. Ich weiß nicht, ob wir in der Sendung, aber auf jeden Fall im Logbuch Netzpolitik wurde es schon ganz oft gefordert, dass da mal die Regeln angezogen werden müssen. Man kann zwar prinzipiell, wenn man in so einem Unternehmenskontext ist, die Office-Makros per Gruppenrichtlinie ausschalten. Das wird aber nur in den seltensten Fällen gemacht, weil die halt tatsächliche legitime Verwendungszwecke haben. Und wenn man die jetzt einfach ausschaltet, dann würde wahrscheinlich die durchschnittliche deutsche Firma einfach stehen bleiben, weil eine erstaunliche Menge von irgendwelchen Betriebsprozessen durch solche Tabellenkalkulationen und was nicht alles abgebildet wird oder Urlaubsanträge oder was nicht alles.
Da kann ich auch noch mal aus meinem eigenen Umfeld berichten. Ich habe Kunden, die ihre Lohnbuchhaltung mit Excel machen und das dann per Makro in ihre Dativ-Schnittstelle exportieren. Also da gibt es schon genug Sachen, die auch im kleinen Bereich zusammenbrechen würden.
Genau. Was jetzt der Vorschlag von Microsoft ist, wenn man das schon mal gesehen hat, so ein Dokument macht man auf und da kommt halt dann so ein Hinweisfenster, so, ja, Makros ist da drinne, das könnte schädlichen Code enthalten, willst du das jetzt wirklich machen? Und dann kann man halt ja oder nein klicken. Und da natürlich der Nutzer normalerweise incentiviert ist, halt weiterzuarbeiten, wird er mal ja drücken. Deswegen wird dieser Ja-Knopf jetzt stattdessen laut dem aktuellen Vorschlag dann irgendwo tief in den Dateieneigenschaften vergraben. Also wenn man so eine Datei aus dem Internet oder aus einer E-Mail bekommen hat, dass erstmal das markiert ist quasi, diese Datei kommt halt aus einer vielleicht nicht vertrauenswürdigen Quelle und man muss dann erst irgendwo tief in die Dateieigenschaften reingehen und sagen, ja, ist okay, bevor Microsoft Office überhaupt dann diese Makros ausführt, die da drin stecken. Ansonsten gibt es einfach gar nicht die Möglichkeit, die auszuführen, selbst wenn man es wollte. Man muss dann halt den etwas längeren Weg gehen, in der Hoffnung, dass das dann die Leute davon abhält, dann irgendwie unbedarft auf Ja zu klicken oder ohne die Konsequenzen dieses Klicks vollständig zu durchdringen.
Genau, das war ja auch immer die Kritik, die wir gebracht haben, ob nun Logbuch-Netzpolitik oder auch wir schon. Man hatte halt immer diesen riesen Button aktivieren und dieses winzige X schließen. Und wenn das einfach nur mal umgedreht wäre, das würde ja schon reichen, dass sozusagen das riesengroße ist, nein, das will ich nicht. Und man ganz klein und erstmal suchen muss, ja, hier geht's, machen wir. Kennen das ja ganz gut schon vom Browser, wenn ein HTTPS-Zertifikat abgelaufen ist. Da rufen mich eigentlich 100% meiner Kunden an und sagen, die kommen auf die Webseite nie. Und ich weiß natürlich, ja, dort drei Klicks und dann kann ich die Seite trotzdem laden. Aber es ist natürlich einfach viel aufwendiger, die Seite, die unsichere Seite zu laden. Und wenn Microsoft das halt so einführt, das hilft auf jeden Fall schon mal wieder sehr viel. Das ist so wieder so ein winzig kleiner Änderung, die sehr viel bewirken kann.
Damit könnte also eventuell unsere private Software-Sicherheit verbessert werden in Zukunft. Wir haben hier einen Fall, wo die private Datensicherheit offenbar nicht so gewährleistet war. Denn die US-Justiz hat hier jetzt ein Paar von Verdächtigen festgenommen, die offenbar 94.000 Bitcoins gestohlen haben sollen. Aus einem Hack der Krypto-Plattform Bitfinex im Jahr 2016. Wer hat dazu was recherchiert?
Na genau, gab es halt 2016 den Fall, dass da wohl insgesamt knapp 120.000 Bitcoins von dieser Plattform verschwunden sind. Das ist ja in den vergangenen Jahren auch ab und zu passiert, dass von irgendwelchen Krypto-Trading-Plattforms Bitcoins verschwunden sind. Ich glaube, eins der ersten war der Mt. Gox. Dann gab es ja auch öfter mal irgendwie Spekulationen, dass es auch die Eigentümer vielleicht selber waren und so weiter.
Na gut, bei Mt. Gox war es aber ja kein Hack, das war ja eher, dass das Geld einfach nicht mehr da war, also dass sozusagen der Unternehmer Scheiße gemacht hat, unternehmerisch war das Problem. Hier geht es ja darum, dass illegal die erhoben wurden, also durch Unsicherheit einfach abgeführt wurden, diese Bitcoins.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, war es wohl in dem Fall irgendwie möglich, sich einzuloggen und durch irgendeine quasi fiktive Transaktion dann irgendwie doch was zu überweisen. Und das hat halt jemand in größerem Stil getan. Und dann waren da halt diese Bitcoin weg und jetzt wurden offensichtlich zumindest ein Teil davon wiedergefunden und offensichtlich dieses Paar da in den USA verhaftet. Genau, und offensichtlich haben die zwar erfolgreich diese Bitcoin von irgendwoher erhalten, sind jetzt aber sozusagen daran gescheitert, die in tatsächliches Geld umzusetzen. Und da ist wohl sozusagen aufgefallen, dass da halt irgendwie immer wieder von der gleichen IP-Adresse Geld, also sozusagen Überweisungen da getätigt wurden und dabei wurde wohl auch ein gleicher indischer E-Mail-Provider benutzt und es wurde sich dann tatsächlich auch Gold an die eigene Wohnadresse geliefert. Ja, und das war dann halt irgendwann ja so viele Indizien, dass dann die US-Justizbehörden da doch mal näher nachgeschaut haben und dann da wohl diese 94.000 Bitcoin zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwas um die 3, irgendwas Milliarden Dollar dort vorgefunden haben.
Das zeigt uns mal wieder, es mag sein, dass in Bitcoin an der Transaktion nicht der Name dran steht. Also in dem Sinne ist es, naja, auch nicht anonym, sondern eher pseudonym, sondern das Pseudonym ist dann halt die Adresse meiner Bitcoin-Wallet. Aber wenn man halt nicht sehr genau aufpasst, gibt es halt immer wieder Möglichkeiten für Strafverfolger zum Beispiel, das auf die eigene Identität zurückzuführen. Das ist da auch passend dazu hier dieser Talk, den ich verlinkt habe, ja mittlerweile schon ein Klassiker im CCC-Umfeld. Du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen, von Linus und Thorsten, über dieses ganze Thema, wie man so die private OPSEC, die private Operation Security sicherstellt, wenn man sich in solches Fahrwasser begibt. Vielleicht nicht unbedingt auch in das Kriminelle, sondern auch in das zum Beispiel das Thema, ich möchte eine Sicherheitslücke melden und wie kann ich mir sicherstellen, dass das vielleicht nicht auf mich zurückfällt und solche Sachen.
Naja, und dort ist es ja auch deutlich geworden, was auch schon öfter angesprochen wurde, dass halt spätestens, wenn man das dann wieder in Realweltgüter sozusagen das Geld umsetzen will, dann muss man das halt in irgendwas transferieren und dann, das muss man halt irgendwo auch wieder in Empfang nehmen, sagen wir es mal so. Und ich meine, das Gold an die eigene Adresse schicken zu lassen, ist jetzt vielleicht besonders schlecht, aber ja, auch in anderen Varianten, irgendwann will ich das Gold halt in der Hand haben und dazu muss ich irgendwo hingehen und das von irgendjemand erhalten.
Das zeigt aber auch, wie wenig Verständnis überhaupt über die Funktionsweise von einer Blockchain bei den meisten Menschen, also ich würde jetzt mal behaupten, ohne es mit Zahlen hinterlegen zu können, 90% der Menschen, die mit Bitcoin handeln, haben keine Ahnung, wie Bitcoin überhaupt funktioniert. Ich meine, es gibt eine zentrale Funktion, die heißt Public Ledger und da steht nicht umsonst Public drin. Das heißt, ich schreibe meine Transaktionen in einen öffentlichen Ordner rein. Also jeder kann nachgucken, jede Transaktion, die mit Bitcoin gemacht wurde, kann jeder nachgucken. Also das ist halt das riesengroße Problem, dass es alles öffentlich ist. Und wenn man da wirklich sich Zeit nimmt und eine vernünftige Software hat, dann kann ich die zum Schluss verfolgen. Und irgendwann ist klar, aha, diese Adresse hier endet jetzt muss ich bloß noch gucken, wo kommt das eine ähnliche Menge Geld aus dem SEPA-System raus oder was auch immer. Also das ist halt dieses Problem, dass die Leute immer denken, es ist anonym. Da hingegen ist es genau das Gegenteil von anonym, zumindest in Bitcoin.
Naja, dass die Pseudonymität von Bitcoin wenig hilfreich ist, das wurde ja, glaube ich, auch schon in dem Talk von Kai Hamann auf dem Kongress 2012, glaube ich, gezeigt. Das war ja, bevor sich der Großteil überhaupt mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Und in dem Sinne könnte man sagen, bei einem Großteil der Leute, die gerade in Bitcoin investiert sind, könnte es sogar sein, dass ihre OPSEC in dem Sinne besser ist, weil die ja gar nicht auf einer eigenen Wallet besitzen, sondern nur auf irgendwelchen Börsen mal kurz geshoppt haben. Und die deswegen gar nicht einem wirklichen Account auf der Blockchain von ihnen zugeordnet sind. Allerdings hat das natürlich das Problem, dass, ja, wenn der Betreiber des Exchanges halt ein Problem hat, dann ist das Geld halt einfach weg.
Ja, und es hat natürlich noch ganz andere Sachen. Wie oft gab es schon irgendwelche Forks oder sowas und wo dann der Betreiber sich das Geld einsteckt, weil ich selber die Keys nicht vorhalte. Also gibt ja da genug Forks schon, wo das so war, Bitcoin Gold und wie das alles hieß. Also
ja klar, ne? die sind ja dann auf dem Account von dem Betreiber und du hast natürlich maximal Zugriff auf die in der Währung, wo du es gekauft hast und nicht auf alle anderen.
Also es ist immer wieder sehr interessant, wenn Leute mit Dolleraugen zu mir kommen und mir irgendwie wieder was über das neueste Krypto-Ding erzählen und mir noch nicht mal erklären können, wie so eine Blockchain funktioniert und was das denn genau ist und das Geld, was sie denn da benutzen, wie das funktioniert. Also ich erkläre das den Leuten immer so, wenn ich zum Bäcker gehe, dann weiß ich zumindest, wie Backen funktioniert. Ich habe schon selber mal versucht, einen Kuchen zu backen. Bei Blockchain und sowas, bei Bitcoin ist es halt so, dass ich bei solchen Sachen einfach die Finger davon lasse, weil ich nicht verstehe, wie es geht. Und ich verstehe das wahrscheinlich schon mehr als die Leute, die zu mir kommen, aber weiß trotzdem noch viel zu wenig darüber. Deswegen stecke ich in sowas auch kein Geld rein, weil es ist einfach zum Schluss gewinnt der versteht, wie es geht. Und das bringt mir dann nie viel. Der rennt dann mit meinem Geld weg. Das bringt mich nicht weiter.
In dem Sinne sind Kryptowährungen ja gar nicht so unterschiedlich von traditionellen Währungen und vom traditionellen Finanzsystem. Denn da ist es ja auch genauso, ne? Wenn ich mein Finanzprodukt nicht verstehe, dann ist das auch ein sehr schlechtes Zeichen. Diese ganzen Kleinanleger, die bei der Lehman Brothers Pleite 2008 alle ihr Erspartes verloren haben, das waren auch alles Leute, die diese Produkte einfach überhaupt nicht hätten kaufen sollen, sondern sie haben das halt aufgeschwatzt bekommen und unterschrieben, ohne wirklich zu verstehen, worum es eigentlich geht.
Genau.
Oder die Leute, die sich 2000 Telekom-Aktien haben aufschwatzen lassen.
Ja. Aber die Aktien können runtergehen?
Nein, es ist völlig ausgeschlossen.
Ich bin jetzt absolut dafür, dass es eine vernünftige digitale Währung gibt, aber erstmal, die muss halt verständlich sein, was wahrscheinlich wieder so ein Problem von digitaler Technik überhaupt ist, dass uns da noch ein extremes Grundverständnis von allem fehlt. Die muss anonym sein und das ist halt, ach so, und die Kosten, die sollten meiner Meinung nach vergesellschaftet werden, so wie wir es jetzt ja beim Geld auch haben. Es ist ja immer mehr, dass je mehr wir bei Bargeld abschaffen, werden ja die Kosten nicht mehr vergesellschaftet, sondern die werden immer in die Hände des Transaktionsgebers gelegt. Also sozusagen, ich gebe dem Bäcker die 10 Euro und davon tut sich der Bäcker erstmal 10 Cent für die Transaktion einstecken. Das finde ich halt auch so als eine problematische Sache, ist bei Bitcoin ähnlich. Und also es ist halt dort insgesamt so ein Währungsding, was man vielleicht mal in der Bitcoin-Sendung, die da ja noch offen ist, irgendwann nochmal mit besprechen kann.
Naja gut, da ist ja das Argument dafür, warum ja die Händler letztendlich die Kartenzahlung auch bevorzugen, also abgesehen von eventuellen Datensammelargumenten, ist es ja tatsächlich so, dass das Bargeldhändeln ja auch signifikante Arbeitszeiten in Anspruch nimmt und das ja dann auch entsprechend Kosten verursacht. Also wenn halt gesagt wird, so eine Kreditkartentransaktion kostet dann vielleicht irgendwie 10 Cent oder so, dann ist das wahrscheinlich für die meisten Läden eine super Abwägung, gegenüber halt das Bargeld durch die Gegend schippern zu müssen und halt, dass die Kassierer halt noch mehr Zeit aufbringen müssen, das alles zu zählen und einzusortieren und sowas alles.
Na, es ist in Deutschland leider eben nicht so, dass es bloß 10 Cent sind, das wäre schön, sondern da werden Prozente aufgeschlagen und ja, das kann beim Kaugummi für 1,20 Euro sicher okay sein, aber ich habe jetzt hier gerade den Fall gehabt, dass jemand Geld bezahlen musste, der hier beim Friseur einfach sich einen fetten Haarschnitt machen lassen hat, eine gute Dame mit 150 Euro. Und wenn du davon dann mal 2-5% abgeben musst, dann tut das halt schon weh. Und das ist halt dann was das Bargeldhandling dort in dem Moment handhaben würde. Und wie gesagt, das ist halt so ein Ding und das ist nochmal so ein altes, allgemeines Philosophie-Ding, was man in so einer Währungssache sagen kann. Wie gesagt, ich will gerne eine digitale Währung haben, weil Bargeld halt extrem viele Nachteile hat, aber don't get me started.
Nee, das fangen wir jetzt hier nicht an. Wir haben eine reale Chance, tatsächlich die Sendung fertig zu kriegen innerhalb des Radioslots. Das werden wir jetzt definitiv ausnutzen und gehen jetzt über zum Wetterbericht.
Genau, es hat geregnet. Nein, es hat gestürmt.
Gesonnenstürmt.
Gesonnenstürmt. Es gab einen Sonnensturm und der hatte diesmal auch Auswirkungen. Ich hoffe, ihr duckt euch alle weg, denn demnächst fallen uns 40 Satelliten auf den Kopf. Und zwar hatte SpaceX vor, ich glaube, 4 Tagen, ich habe es live gesehen, wieder einen Starlink-Start gemacht. Also dann packen die ja immer so zwischen 40 und 50 Satelliten in so eine Rakete. Ich glaube, das größte waren 62. Letztes Jahr haben sie eine ganze Menge immer 62 hochgepumpt.
Das kommt auf die Orbits drauf an, in die sie wollen, wie viel sie reinpacken können.
Na, auf die Ausrichtung, wie viel Grad.
Genau. Ja, genau.
Sie wollen ja die Rakete wieder landen, um die nochmal zu verwenden und die könnten noch mehr in die Rakete reinpacken, glaube ich, weil wenn die wegschmeißen würden, aber dann das wollen sie ja nie und je nachdem, in welche Inklination man fliegt, als Physiker kannst du, glaube ich, Inklination besser erklären.
Na, die schießen jetzt in steilere Inklinationen, um sozusagen die nördlichen und südlichen Bereiche noch abzudecken. Und was mir tatsächlich nicht so ganz klar ist, eigentlich diese richtig polaren Orbits schießt ja SpaceX üblicherweise von Vandenberg in Kalifornien.
Nee, da gibt's jetzt schon eine Neuroute, die auch in den 50 Jahren geflogen wurde. Das Problem ist, die geht teilweise über einen Zipfel von Kuba drüber und da ist auch schon mal eine Raketenstufe runtergekommen, die, also wo die noch nie wieder gelandet wurden. Die ist da, hat da irgendeine Kuh erschlagen und da gab's dann irgendwelche Probleme in den 50er Jahren.
Ja, na gut, das ist ja sowieso, dass du da drauf achtest, dass du in der Regel in Richtung Wasser startest. Außer du bist jetzt in Kasachstan und lässt es da halt irgendwo in die Steppe fliegen oder du bist in China und lässt es halt deiner Bevölkerung auf den Kopf fallen. Da gibt es halt so ein bisschen unterschiedliche Philosophien, aber grundsätzlich startet man polare Orbits auch eher sozusagen aus, auch so ein bisschen weiter vom Äquator weggerichtet. Also in die Amerikaner halt gerne Vandenberg, in die Russen nehmen da üblicherweise auch nicht Baikonur, sondern
Plesetsk.
Plesetsk, genau. Und die jetzt sozusagen schießt ja SpaceX, die halt trotzdem von Cape Canaveral.
Genau.
Genau, und die sind halt sozusagen dazu da, dass man, also jetzt, deswegen ist ja sozusagen bisher auch die Starlink-Abdeckung begrenzt. Ich glaube ja bisher so zwischen plus minus 50 Grad oder irgend sowas.
53, glaube ich.
53.
Okay, dann sind wir gerade so drinne.
Wir sind drinne. Aber halt so, wer weiß was, Nordschweden oder so geht halt noch nicht. Und sozusagen diese Orbits füllen sie da jetzt, glaube ich, langsam auf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist die Group 2. Die Group 2 haben sie ausgelassen. Die machen jetzt gerade die Group 4. Die tun das immer so in Shells benamen. Und die erste Shell waren, glaube ich, bis 52 Grad oder 53 Grad, wo sie immer die 63 Satelliten, ne Molnja-Orbit, ne, wie heißt der Orbit, in so ein, also sozusagen mit einer Inklination von, ich glaube, 53 Grad wurden die geschossen. Jetzt schießen sie welche, die noch steiler sind und deswegen können sie bloß weniger Satelliten mitnehmen, weil die Rakete wieder landen wollen. Und der Trick ist, die tun die Satelliten auch relativ flach aussetzen, also in einer relativ tiefen Umlaufbahn, so 200 Kilometer Höhe. Da oben ist noch relativ viel Atmosphäre, also viel Atmosphäre, nicht so, dass man den Mund aufmachen kann und was atmen kann. Wir reden da von Atomen pro Kubikmeter, aber das reicht immer noch, um die Satelliten abzubremsen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt gab es einen Sonnensturm, der diese einen Haufen Elementarteilchen in die Atmosphäre geschossen hat oder zumindest von der Sonne zu uns geschossen hat. Und damit wurde diese Dichte der Elementarteilchen auf einmal und der ionisierten Teilchen auf einmal höher. Und die Satelliten, die einen sehr kleinen Antrieb haben, nämlich bloß einen Ionenantrieb, die bloß ganz, ganz langsam aufsteigen, die eigentlich in Orbit von, ich glaube, 500 Kilometer rein wollen, also über den Daumen, ich glaube, 550, jede dieser Shells, was ich vorhin gesagt habe, ist eine andere Höhe, rein wollen. Also die müssen von 250 Kilometer über einen Hohmann-Transfer auf 550 Kilometer aufsteigen, dazu nutzen die ihren Ionenantrieb. Das Problem ist, der ist so langsam, dass die dazu, ich glaube, 6 Monate brauchen oder sowas, weil die um jede Umrundung wieder neu schießen müssen. Und jetzt ist das Problem, der Antrieb ist nicht stark genug, um diese gegen diese vielen Atome zu drücken und deswegen drückt es die Satelliten runter und die stürzen ab. Juhu, duckt euch.
Also ich sehe schon, hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Diskussionsthema drin. Wir müssen mal wieder eine Weltraumsendung machen. Wir hatten mal, glaube ich, eine vor 2 Jahren. Und da ist sicherlich ein Update erforderlich, dass ihr euch mal wieder ausnörden könnt, weil ich sehe schon, wie hier jetzt der nächste Vibe losgeht. Und das werde ich jetzt hier an der Stelle abwürgen, weil unsere Sendezeit tatsächlich vorbei ist. Und ich habe noch eine Sache, die ich reinbringen möchte, die hier auch schon verlinkt ist, und zwar eine Literaturempfehlung, was wir ja nicht so häufig hier haben, aber durch Zufall ist mir zugespielt worden, ich glaube über unseren Chatkanal vom C3D2, ich weiß aber leider nicht mehr, wer das da reingeschrieben hatte, also auf jeden Fall vielen Dank an diejenige Person, dass es Pixi-Bücher gibt, das kennt man also vielleicht, wenn man Kinder hat oder früher selber mal ein Kind war, kennt man vielleicht diese kleinen Büchlein, die so verschiedene Sachverhalte des täglichen Lebens erklären oder vielleicht auch einfach nur so Bilderbücher am Anfang sind, ja, und dann halt so kindgerecht bestimmte Themen erklären für unterschiedliche Altersgruppen, vielleicht so bis insgesamt so 10 Jahre. Warum rede ich darüber? Weil es jetzt hier 2 Pixi-Bücher gibt, die veröffentlicht wurden vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Und die kann man sich tatsächlich dort kostenlos auf der Webseite bestellen, wenn man den Link verwendet, der hier in unseren Shownotes auch drin ist, oder einfach auf der Webseite des BFDI schaut. kann man sich hier diese zwei Bücher in den Warenkorb legen und sich dann dazu schicken lassen. Und man kriegt als deutscher Bundesbürger ein Exemplar jeweils gratis. Ich habe mir das hier mal geholt, habe das jetzt hier in der Hand, bin schon die ganze Zeit dabei, so ein bisschen das als Fidget zu verwenden und hier so hin und her zu drehen. Ich habe mal kurz reingelesen. Ja, es ist natürlich eine relativ kurze Aufarbeitung, ja, natürlich auch an die Altersgruppe angepasst. Aber es werden durchaus mal so die relevanten Themen für Jugendliche erklärt, was Datenschutz und so angeht, hier in dem Buch für die ältere Altersgruppe, wo es dann zum Beispiel schon darum geht, was man bei Instagram oder in anderen sozialen Netzwerken irgendwie für Informationen über sich teilen möchte und was man vielleicht lieber nicht teilen sollte, was es dann eventuell für Konsequenzen hat. Wo hatte ich das hier zum Beispiel gelesen? Wer schützt denn eigentlich meine Daten? Jeder ist selbst für den Schutz seiner Daten verantwortlich. Man sollte genau überlegen, was man in sozialen Netzwerken postet und mit wem man es teilt und so weiter, ne? Also das sind ein paar gute Grundregeln sicherlich, die man auf diese Art und Weise den Kindern mal vertraut machen kann. In dem Buch für die kleinere Altersgruppe, also wahrscheinlich eher so für die 3- bis 5-Jährigen, wo noch vorgelesen wird, geht es dann eher so darum, was eigentlich der Unterschied zwischen privat und öffentlich ist. Auch das finde ich eigentlich ganz nett erklärt. Von daher für die Eltern unter unseren Zuhörern eine Leseempfehlung, beziehungsweise für die Schützlinge.
Schön. Schön, das werde ich mir gleich klicken und das werde ich so total subversiv den Kunden, die so eine Kinderecke haben, einfach dahinlegen. Das ist bestimmt cool.
Ja, genau. Damit sind wir am Ende der Sendung und beschließen das Ganze mit etwas freier Musik. Die Links zu den Musiktiteln findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung und in den Kapitelmarken. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge habt, dann gerne einen Hinweis an penteradio@c3d2.de. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.